Man kann noch immer nicht verstehen, wie das passieren konnte. Man fühlt sich in vielen Sichten existenziell bedroht, aber die Menschen schöpfen enorm viel Kraft aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Israel hat insofern wieder zu sich gefunden, man hat wieder zueinander gefunden.
Und aus diesem Anlass, dieser aktuellen Situation in Israel, die auch hier in Deutschland gegenwärtig ist, weil eben der Antisemitismus durch diesen Konflikt, durch diesen Kriegsausbruch auch hier wieder zunimmt, und zwar deutlich zunimmt. Und aus diesem Anlass spreche ich heute mit Gil Yaron, auf den ich mich sehr freue. Gil ist hier in Düsseldorf in unserer Gemeinde aufgewachsen, ist im Prinzip auch ein Kind dieser jüdischen Gemeinde hier in Düsseldorf, war jahrelang Nahostkorrespondent für verschiedenste Medien und ist jetzt Leiter des NRW-Büros für Wirtschaft, Wissenschaft, Jugend und Kultur in Tel Aviv. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier in deiner Heimatgemeinde uns beziehungsweise mir ein Podcast-Interview zu geben. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation durch die Kriegssituation in Israel. Du bist jetzt seit einigen Tagen wieder hier in Düsseldorf. Kannst du mir einmal beschreiben, wie es dir und vor allem, wie es auch deiner Familie geht?
Also man möchte über sich selbst am wenigsten sprechen, weil ich lebe jetzt in einem, oder ich bin jetzt in einem Land, in dem ich nicht mit Raketen beschossen werde, in dem mein Kind nicht bedroht ist, unmittelbar von Gewalt. Insofern geht es uns physisch ausgezeichnet, seelisch ist man natürlich dort. Ich habe auch noch Familie dort, ich habe viele Freunde dort und man ist natürlich ständig besorgt. Und denen geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe das Glück, dass ich jetzt im allerengsten Kreis nicht persönlich betroffen bin vom Terror der Hamas. Aber du hast es richtig gesagt, es ist eine schwere Zeit und es ist eigentlich eine der schwersten Zeiten seit Staatsgründung.
Wie hast du die Stimmung in Israel erlebt, auch bevor du nach Düsseldorf gekommen bist? Oder wie erlebst du sie auch jetzt? Ich meine, du hast ja, wie du selbst sagst, Freunde. Das heißt, du erfährst jeden Tag, was dort abgeht.
Es ist, man ist entsetzlich traurig. Man kann auch immer nicht verstehen, wie das passieren konnte. Man fühlt sich in vielen Sichten existenziell bedroht. Aber die Menschen schöpfen enorm viel Kraft aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Israel hat insofern wieder zu sich gefunden. Man hat wieder zueinander gefunden. Jeder ist in irgendeiner freiwilligen Aktionen involviert und man hilft einander enorm. Und das gibt diesem Land eine enorme Stärke.
Wie bewertest du die Situation, beziehungsweise hältst du es für den richtigen Weg, wie Israel momentan vorgeht?
Ich finde es prinzipiell besser, wenn man über so etwas lange nachdenkt, als wenn man es aus der Hüfte schießt, besonders bei so einem gewichtigen Schritt wie dem Einmarsch in Gazastreifen. Und wir alle müssen hoffen, dass sich die Spitzen in Israel nicht nur Gedanken darüber machen, wie man den Gazastreifen erobert, sondern ganz besonders darüber, was man am Tag danach macht. Wenn wir von der Hamas sprechen, ist es ja das erklärte Ziel Israels, die Hamas zu zerschlagen. Ich habe keine Zweifel, dass die israelische Armee letztlich die Fähigkeit hat, die physische Infrastruktur der Hamas zu zerschlagen, dass sie die Fähigkeit hat, viele der Kämpfer der Hamas, der Terroristen der Hamas zu töten. Aber die Hamas ist mehr als eine Armee, ist mehr als eine Terrororganisation. Sie ist eine Idee, sie ist eine gesellschaftliche Bewegung, die in breiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung Rückhalt hat. Und wenn man nicht den Sumpf dieser Idee austrocknet, dann ist in dem Tag, in dem der letzte israelische Soldat den Gazastreifen verlässt, die Hamas wieder da. Und darüber muss man sich schon heute Gedanken machen. Und darüber wird von der Regierung nicht viel gesagt im Augenblick.
Was denkst du, wie kann es sein, dass Menschen, ich meine, wir haben alle die Bilder gesehen, was da am Gazastreifen in den Kibbuzim und in den Städten passiert ist. Wie erklärst du dir das, dass Menschen, die so einen Hass auf Israel oder auf Juden haben, zu sowas fähig sind? Das kann man mit einem gesunden Menschenverstand überhaupt nicht begreifen.
Ich habe da, glaube ich, ein bisschen eine zynischere Haltung gegenüber Menschen in generell. Ich glaube, man hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, Deutschland als einzigartiges Merkmal hinzustellen, dass nur Nazis oder nur Deutsche imstande wären, so einen Holocaust zu verursachen. Letztlich sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen von allen Völkern und von allen Religionen zu fürchterlicher Barbarei fähig. Hier haben wir einen Frust gepaart mit einer tödlichen Ideologie, gepaart mit einer Organisation, die angetrieben wird von Feindbildern, die mittelalterliche Vorurteile mit modernstem Extremismus paaren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieser Angriff vor langer Zeit vorbereitet war. Wir hören zum Teil auch Berichte, dass Teil der Hamas-Terroristen absichtlich Drogen gegeben wurden, damit sie effektiver und länger kämpfen können, so ähnlich wie es die Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg beim Blitzkrieg erhalten haben. Wir wissen, dass solche medizinischen Komponenten Hemmschwellen enorm senken. Aber ich glaube, die meisten von denen brauchten das nicht. Die Feindbilder, die im Gazastreifen über Jahrzehnte aufgebaut wurden, haben letztendlich eine Entmenschlichung des Gegenübers zur Folge gehabt. Und wenn man erstmal diesen Schritt gemacht hat, dass der andere kein Mensch ist, dann ist man auch fähig, ihm alles anzutun. Und diese Entmenschlichung betreibt die Hamas im Prinzip seit ihrer Gründung.
Und was denkst du, wie müsste man vorgehen, um diese Ideologie aus diesen Menschen wieder herauszubekommen? Oder zumindest, dass die nachfolgenden Generationen eben nicht mit dieser Ideologie aufwachsen?
Ich glaube, Gewalt wird eine erste Komponente sein, aber wenn sie die einzige Komponente bleibt, wird sie keinen Erfolg haben. Letztendlich wird es nur gehen, wenn pragmatische Elemente in der palästinensischen Gesellschaft gestärkt werden, wenn es eine Aussicht darauf gibt, dass sie ihren Anhängern, diese pragmatischen Elemente, dass sie ihren Anhängern in der palästinensischen Gesellschaft eine bessere Zukunftsvision bieten als die Extremisten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Extremisten weiter wie die Rattenfänger von Hameln durch die Gassen von Gaza flöten können und die Kinder werden ihnen nachlaufen, weil ihnen von anderer Seite nichts geboten wird. Das Problem ist, dass man diese pragmatischen Elemente nur sehr schwer ausmachen kann in der palästinensischen Gesellschaft. Und dass diejenigen Faktoren, mit denen man im Augenblick Kontakt hat, ja auch keine demokratische Legitimierung besitzen im Prinzip.
Es wird jetzt auch hier in Deutschland immer von einem möglichen Zwei-Fronten-Krieg gesprochen mit dem Libanon, wenn die Hisbollah eingreift. Was würde das, wenn die Hisbollah wirklich aktiv eingreift, für Israel bedeuten?
Israelische Experten beschreiben das als eine existenzielle Bedrohung für Israel. Nicht, dass der Hamas oder der Hisbollah gelingen kann, Israel zu erobern. Das wird nicht geschehen. Ein bisschen zur Größenordnung. Bei der Hamas sprechen wir von 20.000 bis 30.000 Soldaten oder Terroristen. Bei der Hisbollah von zwischen 60.000 und 100.000, je nachdem, wie man die zählt. Dazu kommen dann vielleicht noch Milizen im Syrien, nochmal 30, 40, sagen wir 60.000. Das ist keine Streitkraft, die es mit der israelischen Armee letztendlich aufnehmen kann. Woher rührt also die existenzielle Bedrohung? Die rührt von dem enormen Raketenarsenal, das die Hisbollah besitzt. Mehr als 150.000 Raketen, die zum Teil auch viel größer und vor allem viel genauer sind als die Raketen der Hamas, mit denen die israelische Raketenabwehr überwältigt werden kann. Und selbst wenn Israel diesen Krieg gewinnen sollte und sollte zu einem Krieg mit der Hisbollah kommen, wird Israel auch gewinnen, wird das Israel, das den Krieg gewonnen hat, am Tag danach nicht so aussehen wie das Israel, das heute alle kennen. Das wird ein Israel sein ohne Elektrizitätswerke, ohne Brücken, ohne Straßen, mit Millionen Obdachlosen und Zehntausenden Toten.
Siehst du denn diese Sorge real, dass die Hisbollah eingreifen könnte?
Ja. Ich glaube, wir haben uns sehr lange Hoffnung hingegeben, dass Extremisten eingedämmt oder pragmatischer gemacht werden könnten. Wenn wir uns heute weiterhin nach diesem verheerenden Angriff der Hamas diese Illusion hingeben und uns nicht auf das schlimmste Szenario vorbereiten, das nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, glaube ich, begehen wir einen strategischen Fehler.
Aber glaubst du nicht, dass auch vielleicht das Einmischen der USA eventuell Israel wirklich unterstützen helfen könnte?
Ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite natürlich zwei Flugzeugträger der USA im östlichen Mittelmeer abschreckend wirken. Zum anderen aber laut anderen Interpretationen Israel als schwach erscheinen lassen. Denn auf einmal braucht Israel amerikanische Flugzeugträger, um sich selbst zu verteidigen. Es ist damit noch die stärkste Militärmacht im Nahen Osten. Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist, die Hisbollah hat ja ostentativ bekannt gegeben, das sollten ja Amerikaner eingreifen in den Krieg. Alle amerikanischen Einrichtungen im Nahen Osten wohlfeile Ziele für Angriffe von pro-iranischen Milizen. Auch das beziehen die USA in ihr Kalkül ein. Ich glaube, das hat letztlich, ob die Hisbollah eintritt in den Krieg oder nicht, hängt letztlich davon ab, wie es im Gazastreifen verläuft. Je mehr Kräfte im Gazastreifen gebunden werden durch die Hamas, je blutiger es dort wird für Israel, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Hisbollah aus dem Verlust der Israelis versucht, ihren eigenen Gewinne zu ziehen und aus Solidarität oder aus strategischem Kalkül überlegt, in den Krieg mit einzutreten.
Schauen wir jetzt mal hier auf Deutschland. Du bist jetzt seit einigen Tagen in Düsseldorf. Am Wochenende gab es eine pro-palästinensische Demonstration mit zig antisemitischen Parolen. Wie bewertest du diesen Hass, der aus dem, ich meine, das ist bekannt, dass der Nahostkonflikt eben auch hier nach Deutschland rüberschwappt. Aber wie bewertest du jetzt diesen krassen Antisemitismus, den man vielleicht so seit der Shoah in Deutschland nicht kennt oder zumindest nicht so wahrgenommen hat oder auch von der Politik und von der deutschen Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wurde?
Nun erstmal, wenn wir schauen, der islamische Antisemitismus ist nur ein Teil des Antisemitismus, der hier da ist. Gewisse politische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland haben auch diesen deutschen Antisemitismus ja immer salonfähiger gemacht. Er wird immer breiter und immer offener und immer unverschämter dargestellt, auch in der deutschen Gesellschaft. Wir dürfen uns erinnern, dass Straftaten und antisemitische Anfeindungen von Seiten von Islamisten nur einen kleinen Bruchteil der aufgezeichneten und verachteten Straftaten ausmachen, weniger als 2%. Das heißt, die Mehrheit kommt nicht von Islamisten, sondern kommt von ganz woanders. Ich bin erstmal davon nicht überrascht. Wir wissen, dass die gesamte islamische Welt seit Israels Staatsgründung antisemitisch und anti-israelisch indoktriniert wird und dass das hier jetzt wieder seinen Ausdruck findet, ist weder überraschend noch ist es neu. Wir haben das auch in vergangenen Auseinandersetzungen gesehen. Diese Auseinandersetzung ist jetzt noch blutiger als frühere und so schlagen natürlich die Emotionen auch höher. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, dass durch die Vermittlung der Landesregierung ja auch ein interreligiöser Dialog stattfindet, dass alle vier muslimischen Verbände zu Gast in der Synagoge in Köln waren unter Vermittlung von Minister Lewinsky und dass dort eine eindeutige Solidaritätserklärung mit israelischen Zivilisten hervorgegangen ist. Auch das ist Teil der Realität. Also hier gibt es Versuche, dagegen anzuwirken und wirklich festzuhalten, dass der Nahostkonflikt eben nicht nach Nordrhein-Westfalen herüberschwappen darf.
Man hat den Eindruck, seit Kriegsbeginn im Nahen Osten ist auch die Sprache der deutschen Politiker irgendwie ein bisschen krasser geworden. Also ich sag mal, so deutlich sich an die Seite Israels zu stellen, außer dass sie immer diese Lippenbekenntnisse kundgetan haben, war es noch nicht. Würdest du das auch so bewerten? Und was glaubst du, kommt das jetzt von diesem krassen Massaker, was es in dieser Größenordnung seit Staatsgründung halt nicht gab? Oder?
Ja, ich meine, das ist ja nicht nur für israelische Staatsgeschichte einmalig, aber dass 1400 Menschen an einem Tag ermordet werden und davon die Mehrheit Zivilisten und das aus nächster Nähe, nicht durch ein anonymes Bombardement, sondern durch das eigenhändige Köpfen von alten Männern und kleinen Kindern, das erschüttert. Und das macht hier nochmal klar den Deutschen, glaube ich, etwas, was sie über Jahrzehnte nicht wahrhaben wollten, nämlich, dass Israels Existenzrecht nicht nur nicht anerkannt wird und in Frage gestellt wird, sondern dass da aktiv gegengearbeitet wird. Man ist also zu mehr gefordert als nur zu Worten. Meine Befürchtung ist aber, dass diese Solidarität nur so lange andauern wird, wie Juden sterben und nicht auf der anderen Seite sterben. Das ist etwas, was auf Englisch nennt man das, it's very fickle. Und auf Italienisch geht das Lied La Donna Immobile. Diese Sympathie und Empathie ist etwas, was sehr schnell wechselhaft ist. Und schon jetzt, gerade als ich hier raufgekommen bin, hörte ich eine Sendung im WDR, wo Außenministerin Baerbock dafür kritisiert wird, dass sie sich noch nicht mal dazu durchringen kann, Israel zu einem Waffenstillstand aufzufordern. Da sind wir wieder bei alten Denkmustern in Deutschland, wo man denkt, ein Waffenstillstand, das wäre jetzt die Lösung für die jetzigen Zustände im Gazastreifen, was völlig absurd ist. Menschen in Deutschland verstehen auch anderthalb Jahre nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine noch immer nicht, was Krieg wirklich bedeutet und dass Israel sich im Krieg befindet und dass ein Krieg gegen jemanden, der einen auslöschen will, dann endet, wenn der andere ausgelöscht ist und nicht durch einen Waffenstillstand beendet wird.
Zum Abschluss noch die Frage, wie können Menschen, die sich hier in Deutschland befinden, Israel unterstützen, aktiv unterstützen und was braucht Israel auch momentan vielleicht aus der globalen Gesellschaft heraus?
Ich glaube, Israel braucht Unterstützung, Israel braucht Geduld, Israel braucht Verständnis und Israel wird bald auch handfeste Hilfe brauchen. Es geht von Geld und Sachspenden, es sind genauso wie im Gazastreifen hunderttausende Menschen im Augenblick auf der Flucht sind und nicht mehr in ihren Häusern sind, weil sie vor Krieg fliehen, sind in Israel auch rund 500.000 Menschen aus ihren Häusern raus und befinden sich woanders. Das ist etwas, was in Deutschland nicht genug transportiert und berichtet wird, weil sich der Staat Israel im Gegensatz zu Hamas um seine Einwohner kümmert. Aber auch diese Menschen brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe bei der schulischen Bildung ihrer Kinder. Sie haben zum Teil alles verloren, alles zurücklassen müssen, weil sie von jetzt auf sofort ihre Häuser verlassen mussten. Sie haben keine Arbeit, sie haben keinen Unterschlupf, sie haben noch nicht mal Kleider zum Anziehen. Die israelische Zivilgesellschaft hat sich mobilisiert, um diesen Menschen zu helfen. Aber auch da wird es irgendwann Ermüdungserscheinungen geben und dann brauchen wir die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Und ich erhoffe mir Solidarität und jetzt schlüpfe ich wieder in meine offizielle Rolle. Ich arbeite als Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalens in Israel daran, Programme zu entwickeln, mit denen wir Israel nach dem Krieg, in der ersten Minute nach dem Krieg und vielleicht schon jetzt während des Krieges beim Wiederaufbau unterstützen können. Und wir freuen uns über jede Initiative, die aus der Zivilgesellschaft kommt, die diese Idee mit aufgreift und mit uns Hand in Hand daran arbeitet, für eine Sache zu sorgen, nämlich die Hamas hat versucht, ganze Landstriche in Israel Juden reinzumachen. Und das Land Nordrhein-Westfalen wird daran arbeiten, dass in diesen Landstrichen, wo die Hamas Juden reinmachen wollte, jüdisches Leben wieder blüht. Und ich lade alle Menschen dazu ein, daran teilzuhaben.
Super, ich danke dir.
Danke.
Ja, danke Gil für das Gespräch. Im weiteren Verlauf der Podcast-Folge werden wir von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik hören, wie er die aktuelle Situation in Israel, in Jerusalem erlebt. Nicht verzagen, David fragen mit Rabbiner David Kraus.
Am Israel, hi, ich melde mich aus Jerusalem zu den jüngsten Ereignissen. 7. Oktober 2023, was für ein schwarzer Tag in der Geschichte Israels und in der Geschichte der freien Welt, ja. Aber es gibt immer noch Menschen in dieser freien Welt, die hier nicht klipp und klar auf den Tisch knallen und sagen Nein zu Gewalt, Nein zu Hass, Nein zu Terror. Es gibt wirklich Idioten auf dem Planeten, die immer noch ihren Mund aufmachen und absoluten Schwachsinn von sich geben, wie dieser Generalsekretär der UN, der uns erzählt, ja, aber das kommt doch nicht aus irgendeinem Vakuum und dann wieder dieses ganze Besetzungsgelabere oder der Erdogan aus der Türkei sitzt da in der Türkei und erzählt uns, dass die Hamas keine Terrororganisation ist. Ja, was ist denn dann? Juden wurden da in ihren Betten überfallen, vergewaltigt, ermordet, enthauptet, entführt. Was ist das, wenn nicht Terror? Über 1400 Israelis und auch Nichtjuden. Das ist Terror par excellence. Eine dreijährige Esther sitzt jetzt gerade im Gazastreifen in irgendeinem Tunnelsystem, wurde sie da entführt. Ihren Eltern entrissen, nachdem sie gesehen hat, wie ihr Vater erschossen wurde, wie ihre Schwester erschossen wurde. Da sitzt sie jetzt da unten im Gazastreifen in irgendeinem Tunnel. Und da gibt's immer noch Leute auf dieser Welt, die auf die Straße gehen und Free Gaza rufen. Also für diese Leute protestieren, die dieses dreijährige jüdische Mädchen gefangen halten. Für dieses dreijährige jüdische Mädchen entführt haben. Das ist Terror. Terror ist, wenn du gezielt auf Zivilisten gehst, wenn du nicht mehr sicher auf der Straße sein kannst und wenn Terror an der Tür klopft hier bei uns in Israel und wenn die Welt damit aufhört, dieses Verständnis dafür aufzubringen, ständig immer dieses Gejammere für die armen Palästinenser. Die Palästinenser sind nicht arm. Die Palästinenser sind arm, weil sie Terror gewählt haben. Und all diese Manipulationen mit diesen perversen Zahlenspielen, die da immer gemacht werden, die immer zeigen sollen, dass die meisten Opfer auf der palästinensischen Seite sind und nicht auf der israelischen Seite. Über 1400 Israelis, das reicht der Welt nicht. Aber wie viele Israelis müssen noch sterben? 20.000, 100.000, 6 Millionen, wie viele wollt ihr? Wie viele tote Juden wollt ihr sehen? Und dann kommen dann wieder die Gegner und sagen, ah, jetzt hat es wieder gesagt, 6 Millionen, jetzt redet er über den Holocaust. Es geht ja gar nicht um den Holocaust. Es geht darum, was der Holocaust uns eigentlich beigebracht hat. Nämlich, dass wenn du Verständnis für Gewalt, für Hass aufbringst, dann versetzt du die Welt in ein absolutes Chaos. In ein Chaos. In ein bestialisches Chaos. 1400 Israelis wurden ermordet, kaltblütig. Kaltblütig. Babys wurden enthauptet. Entführungen, Vergewaltigungen, absolut das Schlimmste vom schlimmsten Szenario. Und wie gesagt, es gibt immer noch Menschen, die erzählen uns hier, ja, nein, Verständnis. Und hier muss man halt wirklich klipp und klar eins sagen. Nein, liebe Freunde. Kämpfe wirklich für diese Freiheit und lass das nicht mehr zu. Stell dir vor, dass die Russen die Ukraine bombardieren, aber nicht so, wie sie es jetzt machen, sondern auf die Art und Weise, wie die Palästinenser die Hamas im Gazastreifen das mit uns hier macht. Tunnelsysteme. Hüpfen aus dem Tunnel raus, töten, gehen wieder zurück. Raketen. Wo sind diese Tunnelsysteme und diese ganzen Raketen stationiert? Mitten in zivilen Gebieten. In Krankenhäusern, in Schulen, in Moscheen. Die verstecken sich hinter der Zivilisation, hinter ihren Brüdern und Schwestern. Ja, was soll jetzt die Ukraine machen? Soll sie sich bombardieren lassen? Soll sie sich ermorden lassen? Oder soll sie sich wehren? Natürlich muss die Ukraine sich wehren, indem sie jetzt hier reingeht in diese russischen Gebiete. Und leider Gottes, hey, ihr, die russische Zivilisation dort, die zivilen Menschen, sie werden aufgefordert zu gehen, weil sie haargenau wissen, unter euren Schulen, unter euren Häusern, unter euren Moscheen, unter euren Krankenhäusern, da befinden sich Bomben und Raketen. Aber die gehen nicht. Und dann passiert halt, was passiert. Aber jeder wird dafür Verständnis haben. Nur in Israel gibt es dann wieder kein Verständnis dafür. Warum? Weil es ist nicht so schlimm, wenn 1400 Juden ums Leben gebracht werden. Das ist kein Terror. Da muss man Verständnis dafür aufbringen. Nein, man muss klipp und klar auf den Tisch knallen und sagen, vorbei damit. Wir haben viel, ich werde immer gefragt, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Terror, das ist das Ergebnis von, du lässt es zu. Wenn du Terror zulässt, dann nimmt der Terror in seiner Intensivität zu. Und das sehen wir klipp und klar und eindeutig in Israel. Denn in Israel gibt es ständig Terror. Hier steigt irgendein palästinensischer Terrorist in sein Auto, manövriert es um in eine Waffe, boom, fährt in eine jüdische Menschenmasse und tötet die Leute. Dann steigt er aus dem Auto aus mit einer Axt oder mit einem Messer und macht weiter. Der andere hat kein Auto, dann sticht er halt einfach Leute auf der Straße um. Oder er schießt Juden. Die stehen im Stau. Er schießt ihn. Und auch dieser Raketenhagel aus dem Gazastreifen. Auch daran haben wir uns gewöhnt. Haben dafür Verständnis aufgebracht. Für was haben wir da Verständnis aufgebracht? Dass die Palästinenser Hamas aus dem Gazastreifen versuchten Massenmord macht. Völkermord. Es ist versuchter Völkermord. 3, 4, 5, 6, 10.000 Raketen in die Zentren Israels hinein. Was ist denn das, wenn ein versuchter Massenmord? Aber wir haben immer Verständnis dafür aufgebracht. Und auch die Welt bringt immer wieder Verständnis dafür auf. Und genau das ist das, was ich eben sagte. Hier erlaubst du dem Terror, ein Terror zu sein. Und jetzt sind wir alle wirklich gefragt, für die freie Welt eben Nein zu sagen. Nein zu Terror. Nein zu Hass. Nein zu Gewalt, wie ich eben gesagt habe. Natürlich tun uns auch die unschuldigen Menschen im Gazastreifen leid. Aber gehen wir doch mal in diesen Gazastreifen hinein. Was ist das eigentlich? Warum ist dieser Streifen so aggressiv, so terroristisch, so? Was ist da los? Springen wir zurück in den 15. August 2005. Das ist der Stichtag, wo Israel sich entschieden hat, den Gazastreifen zu verlassen. Israel hat den Gaza komplett verlassen. Komplett sind wir da zurückgezogen. Und Israel tat es ohne jegliche Forderungen. Nur den Friedenswillen. Es gibt de facto im Gazastreifen keine Siedlungen oder anderweitige Ansprüche Israels auf dieses Territorium. Gaza wurde somit zum unabhängigen palästinensischen Staat. Das ist Gaza geworden, 2005. Ja, das hört sich doch eigentlich alles perfekt an. Ja, aber wo liegt der Haken? Ja, der Haken liegt halt eben wo bei den Palästinensern und eben nicht bei uns. Und das muss klipp und klar auch so kommuniziert werden. Weil vor Tango Unity, die Palästinenser im Gazastreifen, die wollten damals keinen Frieden und die wollen anscheinend heute auch wieder keinen Frieden. Denn was hat die Hamas gemacht? Was haben die Palästinenser im Gazastreifen gemacht? Die haben die Hamas an die Macht gewählt. Anstatt Gaza in ein Singapur am Mittelmeer des Nahen Ostens zu verwandeln. Jetzt sind ja die Israelis weg. Jetzt hast du deine Unabhängigkeit. Was machten die Palästinenser? Die haben die Hamas an die Macht gewählt. Gerade da, wo wir uns komplett zurückgezogen haben, wählen die Palästinenser die Hamas. Und wer ist die Hamas? Jeder kennt die Ziele der Hamas. Hamas sagt ungeniert, klipp und klar, was sie wollen. Hamas, das ist eine offen genozidale Terrororganisation. Die hat sich die Zerstörung Israels verschrieben. Überall. Die Hamas, die interessiert null Unabhängigkeit, Staatlichkeit, eine bessere Zukunft für ihr palästinensisches Volk. Das interessiert die null. Null. Siehst du ja an dem Fakt, dass sie sich verstecken hinter ihrer Zivilisation, hinter zivilen Einrichtungen. Die Hamas hat nur ein Ziel. Das ist die Vernichtung Israels. Die Vernichtung Israels und alle seine jüdischen Bürger. Und das tun sie und sagen sie in Wort und Tat. Das Massaker vom 7. Oktober hat es eigentlich nur bestärkt und zeigt uns das. Und das macht mich so wütend, dass da Leute auf die Straße gehen. Best Friends werden wir vielleicht nie, aber eine Basis von Koexistenz, das kann man sich schon wünschen und das ist auch real. Aber jede Möglichkeit der Koexistenz, die wurde bisher von den Palästinensern einfach konsequent ständig abgelehnt. Und das ist Fakt. Und das ist halt eben Fakt. Und warum ist das Fakt? Weil die Leute im Gaza die Hamas gewählt haben. Und die Hamas, die träumt von der Zerstörung des jüdischen Staates. Und das, und genau das, und nur das, das ist der einzige Grund für diese katastrophale Lage im Gazastreifen. Für die katastrophale Lage zwischen Gaza und Israel. Weil ganz Israel, die ganze EU, die USA, die ganze arabische Welt und die ganze moderne Welt, alle würden ein friedliches Gaza mit Geld und Möglichkeiten überschütten. Ein Tsunami von Geld und ein Tsunami von Möglichkeiten würde den Gaza erreichen, wenn sie nur Frieden mit ihren Nachbarn, mit ihren jüdischen Nachbarn haben wollen würden. Gaza hat wirklich wunderschöne Strände, ein fruchtbares Land. Vor 2005, 2002 war ich mal dort in Gush Katif, hab mir das angeschaut, hab da eine Familie besucht, die mich da eingeladen hat. Wie schön das da war. Wir haben darauf verzichtet, dem Friedenswillen. Dem Friedenswillen. Hier, jetzt habt ihr den Gazastreifen. Und was hätte er sein können? Ein blühender, ein wohlhabender, ein unabhängiger Staat. Für wen? Für die Palästinenser, bitteschön. Macht das Singapur des Nahen Ostens. Macht es. Über Nacht könnte das passieren. Über Nacht könnte das passieren, wenn die Menschen in Gaza sich entscheiden würden, mit uns, ihren jüdischen Nachbarn, friedlich nebeneinander zu leben. In Israel gibt es da null Widerstand gegen diese Idee. Im Gegenteil, du siehst das ja. In Tat haben wir das gemacht. Haben wir uns zurückgezogen. Und dann hören wir immer Free Gaza, Free Gaza, Free Gaza. Ja, von wem? Von Israel? Gaza wird nicht besetzt. In Gaza gibt es keine Besatzung Israels. Israel hat im Gazastreifen keine Präsenz. Weder zivil, noch militärisch oder administrativ. Null. Keine Präsenz. Im Gegenteil, die einzige Präsenz ist, dass wir den Gazastreifen versorgen mit Strom und Wasser. Das ist das Absurde. Die schießen auf uns mit Raketen. Die machen Terror. bringen unsere Leute um, vergewaltigen unsere Frauen, entführen unsere Kinder und wir versorgen sie mit Strom und Wasser. Nicht Israel ist schuld an der katastrophalen Lage im Gaza, sondern die Hamas und die Palästinenser, die Terror verherrlichen und feiern. Die Menschen im Gazastreifen, trotz internationaler Hilfe, leben die in brutaler Armut. Das ist Fakt. Und es tut mir auch leid, dass die in brutaler Armut leben. Und was macht die Hamas, die sie gewählt haben? Anstatt für die eigene Bevölkerung zu sorgen, hat Hamas all ihre Ressourcen in militärische Ausbildung und in militärische Infrastruktur gesteckt. Waffen, Raketen, Tunnel, Terrorismus, Indoktrination. Das ist das, was sie gemacht haben. Die Palästinenser in Gaza, die leiden. Ohne Zweifel leiden die. Aber sie sind auch irgendwie selbst daran schuld. Weil wenn ein Land einen Todeskult annimmt und sich dem Völkermord an seinen jüdischen Nachbarn verschreibt, da zahlt die Bevölkerung unweigerlich einen hohen Preis. Die Hamas-Jungs, die haben uns überrascht, ohne Zweifel, die haben uns ganz kalt überrascht. Aber es gibt auch kein anderes Land auf der Welt, das so eine Invasion von 3000 Terrorkämpfern innerhalb von 30 Stunden eliminiert, diese Gefahr. Also wirklich großes Chapeau an unsere Polizisten, an unsere Zivilisten, an unsere Soldaten und überhaupt an uns alle, die wir jetzt wirklich mit voller Kraft den Sieg wollen. Den Sieg für was? Für die Freiheit. Wir wollen die Freiheit, wir wollen das Leben, das Glück, die Liebe und den Segen. Das wollen wir. Wir wollen unsere Kinder aufwachsen sehen. Ohne Raketen, ohne Blut, ohne Hass, ohne Gewalt. Wir wollen in Frieden miteinander leben. Und ein Miteinander geht halt eben wirklich nur, wenn du einen menschlichen Kodex bestimmst und dich auch daran hältst. Und daran zu halten bedeutet, dass du kein Verständnis für Rassismus und Antisemitismus und Gewalt und Hass aufbringst. Und deswegen erinnern wir immer den Holocaust, weil der Holocaust ist genau das, das Ergebnis für Verständnis, für, ja, dann regnet es halt hier ein bisschen, dass ein Jude geschlagen wird, Reichspogromnacht. Nein, und dann hat man das halt eben zu sehr zugelassen und dann passierte, was passierte und das Gleiche passiert halt eben jetzt auch hier. Und deswegen nochmal, klipp und klar, nein. Und jeder, wo du sitzt, egal auf der ganzen Welt, du kämpfst hier auch mit uns diesen Freiheitskampf. Und du musst dich wehren und du musst Israel unterstützen. Aktiv, in Wort und Tat und auch mit deinen Gebeten. Auch in deinen Gebeten bete für unseren Sieg, damit das Licht die Dunkelheit besiegt. Amen und Amen.
Am Ende dieser Podcast-Folge bleibt mir nur noch Danke zu sagen an Gilia Ron und an Rabbiner David Kraus für deren Worte und hoffen wir auf bessere Zeiten.